Liebe Neujahrsgemeinde, jeder Jahreswechsel konfrontiert uns wieder brutal mit einer Großmacht. Wir fühlen uns von dieser Großmacht bedroht. Sie ist das ganze Jahr über da, sie ist präsent, aber in diesen Tagen, da spüren wir ihren Druck und ihren Zugriff auf unser Leben besonders hart. Wir sind dieser Großmacht ausgeliefert, jeder von uns. Wir können ihr nicht entkommen, keiner von uns. Früher oder später wird sie uns alle besiegen. Man kann sich zwischenzeitlich mit dieser Macht arrangieren. Man kann ihre Wirkung ein wenig kaschieren, also übertünchen. Aber besiegen können wir sie nicht. Der Schriftsteller Max Frisch hat diesen sehr berechtigten Satz gesagt, es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Und in einem Chanson heißt es so, heute war gestern, noch morgen und morgen sagt jeder zu morgen schon, heute. Heute war gestern, noch morgen und morgen sagt jeder zu morgen schon, heute. Das ist nicht nur ein philosophisches Problem, sondern das ist vor allem erstmal ein biologisches Problem. Und deshalb ist die Zeit auch ein treuer Verbündeter der Kosmetikbranche. Ja, diese Anti-Aging-Präparate, so Mittel gegen die Folgen des Älterwerdens, kann ja ganz nett sein. Aber früher oder später ist selbst die beste Kosmetik dann irgendwann auch mal machtlos. Die Zeit ist stark. Von Johann Wolfgang von Goethe sagt man, er habe vor der Zeit einen solchen Respekt gehabt, dass sie Goethe fast wie so ein oberster Gott erschienen sei. Die Zeit. Und das gilt interessanterweise nicht erst für den älteren Goethe, sondern auch der Jüngere hat in seiner Sturm- und Drangphase, also so 1772 bis 74, dazu ein beeindruckendes Gedicht geschrieben. Da war er, als er das Gedicht zum ersten Mal schrieb, wohl gerade so 23 Jahre. Und dieses Gedicht war ihm so wichtig, dass er es später immer wieder überarbeitet hat. Sein Titel Prometheus. In der griechischen Mythologie, da ist Prometheus ein Titan, der sich schließlich gegen den Gott Zeus erhebt. Bei Goethe wird Prometheus gar zum Sohn des Zeus, der sich radikal gegen den Vater wendet. Also Sohn Prometheus gegen Vater Zeus. Und eigentlich gilt ja Zeus in der Mythologie als allmächtig. Aber in Wirklichkeit, so Goethes Prometheus, erweist sich Zeus Macht als brüchig, als kümmerlich, als hilflos. Ich habe keinen Grund zu hühnen, Prometheus dem Zeus entgegen, dich in irgendeiner Weise zu fürchten oder in irgendeiner Weise Ehrfurcht vor dir zu haben. Und dann kommen diese berühmten Zeilen, ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. In Wirklichkeit will Goethe damit sagen, seid ihr machtlos. Und zum Beweis führt Goethe bzw. Prometheus eben jene Macht an, der auch Zeus nichts entgegenzusetzen hat. Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Das ist es. Ja, Prometheus sagt, du machst dich groß fühlen, wie du willst, Zeus. Aber wenn es etwas Allmächtiges gibt, dann sind das das ewige Schicksal und die allmächtige Zeit, meine Herren und deine. Wir sind ihr alle unterworfen. Wir kommen alle nicht an gegen die allmächtige Zeit. Das ist unser Schicksal. Und angesichts dieser Erkenntnis, denke ich, kann man umso besser verstehen, warum Goethe sich geweigert hat, an Beerdigungen teilzunehmen. Manchmal selbst bei engsten Freunden ist er nicht zur Beerdigung gegangen. Er hat die Machtverhältnisse einfach zu klar gesehen und er hat es nicht ertragen. Christen, als Menschen, die dem lebendigen Gott gehören, stehen auch mitten im Strom der Zeit. Wir sind auch Zeitgenossen, wenn man so will, und wir bekommen diese Vergänglichkeit auch zu spüren. Und auch unter uns haben einige im letzten Jahr Liebe Menschen, verloren Menschen, die uns nahe standen. Und deshalb brauchen wir eine klare Sicht. Wir brauchen ein biblisches Verständnis, was Zeit aus Gottes Perspektive bedeutet. Ja, auch unter uns klagen ja zum Jahreswechsel viele darüber, wie rasend so die Zeit vergeht. Stimmt ja auch. Und das empfinden wir auch sehr deutlich. Aber das genügt nicht. Wir brauchen ein Konzept. Wir brauchen ein biblisches Konzept. Wir brauchen eine Antwort. Wir brauchen Kriterien, wie wir mit der Zeit richtig umgehen können, damit wir die Zeit, die uns das neue Jahr von heute an wieder schenkt, auch richtig nutzen können. Wir sollen uns nicht wie Getriebene fühlen, aber wir sollen auch nicht nachlässig mit unserer Zeit umgehen. Und wir müssen wissen als Christen, dass wir Gott einmal Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie wir mit unserer Zeit verfahren sind, wie wir damit umgegangen sind. Und Gott wird uns fragen, was hast du gemacht mit deiner Zeit? Und ich denke, das ist eine heilsame Testfrage. Beim Rückblick auf das Jahr 2013, jeder von uns macht ja irgendwann mal so seinen persönlichen Jahresrückblick. Wie habe ich meine Zeit genutzt? Und wie viele Stunden und wie viele Tage, wie viele Wochen habe ich möglicherweise verschwendet? Und noch viel wichtiger als der Rückblick ist, dass wir die richtigen Konsequenzen für 2014 ziehen, das ja noch fast wie ein weißes Blatt vor uns liegt. Ich habe zu Weihnachten ein schönes neues Zeitplanbuch geschenkt bekommen. Das hat den Titel 2014, das Jahr im Blick. Also das Leben im Blick heißt es sogar. Nicht nur das Jahr im Blick, sondern das Leben im Blick. Und die Grundidee dahinter ist, wenn wir die einzelnen Tage richtig gestalten wollen, dann brauchen wir einen Überblick über das Ganze. Das heißt, wir müssen wissen, wo wollen wir eigentlich mit unserem ganzen Leben hin, wenn wir die einzelnen Tage richtig nutzen wollen. Und wir müssen eine Vorstellung davon haben, was Zeit überhaupt bedeutet. Und meine Tochter, die mir das geschenkt hat, hat dann noch zwei Strandstühle mit einem Blick auf das weite Meer dann da drauf geklebt. Nicht, weil sie mir ankündigen wollte, dass ich das ganze Jahr lang über Urlaub habe, sondern weil sie mir für das ganze Jahr Weitblick wünscht. Weiten Ausblick, Überblick. Das brauchen wir. Und deswegen müssen wir verstehen, was ist Zeit? Wir können mit Zeit nur richtig umgehen, wenn wir verstehen, was Zeit bedeutet. Und das müssen wir hier festhalten. Bewusster, reflektierter Umgang mit dem kostbaren Gut Zeit. Das ist nicht erst die Errungenschaft des modernen Zeitmanagements mit seinen Zeitplansystemen, sondern reflektierter Umgang mit dem kostbaren Gut Zeit. Das hat die Bibel seit Jahrtausenden längst vorweggenommen. Und darum wollen wir an der Schwelle des neuen Jahres jetzt fragen, wie beurteilt Gott die Zeit? Und da zeigt die Bibel uns mindestens drei verschiedene Qualitäten von Zeit, die wir kennen müssen, um mit unserer Zeit in den nächsten 12 Monaten richtig umzugehen. Drei verschiedene Qualitäten von Zeit. Erste Qualität, Zeit ist Grenze. Zeit ist Grenze. Das ist die bedrohliche Nachricht. Die Zeit markiert eine Grenze für unser Leben, die wir nicht beliebig hinausschieben können. Es ist eine undurchdringbare Grenze. Und das wird deutlich an diesem Psalm 90, den ich Ihnen auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt habe, wo die Bibel uns das ganz kurz und knapp und ohne Umschweife sagt, unser Leben wäre 70 Jahre, Psalm 90, Vers 10, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist die logische Konsequenz. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In der Schlachterübersetzung heißt es, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Zeit ist Grenze und diese Grenze ist unüberwindbar, undurchdringlich. Wer vor dem Mauerfall in der ehemaligen DDR war, und wir sind das als Kinder schon seit den 60er Jahren regelmäßig gewesen und dann Jahr für Jahr, weil meine Großeltern dort lebten, wer in der ehemaligen DDR war, der weiß, was eine unüberwindbare Grenze ist. Mit Mauern, mit Stacheldraht, mit brutalen Selbstschussanlagen. Und dennoch muss man sagen, das ist etwas gewagt formuliert, aber es stimmt. Verglichen mit der Zeit erscheint sogar die ehemalige DDR-Grenze wie ein harmloser Gartenzaun. Unser Leben steht vom ersten Atemzug an unter dem Schatten des Todes, des sicheren Todes. Benjamin Franklin hat gesagt, der Politiker in dieser Welt gibt es nichts Sichereres als die Steuern und den Tod. Nichts Sichereres als die Steuern und den Tod. Und Gottfried Benn, der nicht nur Dichter war, sondern auch Arzt, hat es so formuliert, auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod. Das ist sehr lapidar, aber sehr wahr. Auch ein normales Leben führt zu einem kranken Tod, sagt Gottfried Benn. Und was für uns normal ist, weil selbstverständlich gültig für jeden Menschen, das war bei Gott von Anfang an nicht so vorgesehen. Psalm 90 erinnert daran, dass unsere Vergänglichkeit womit zu tun hat, etwas mit Sünde zu tun hat, mit der Rebellion des Menschen gegen Gott. Erst dadurch kam diese Vergänglichkeit in die Welt. Das lesen wir in Psalm 90, wenn wir da nochmal genauer hinschauen, in den Versen 7 bis 9, das ist jetzt nicht mit abgedruckt. Da sagt der Psalmbeter, übrigens Mose hat das gebetet, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten stellst du vor dich. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unsere Sünde, die ist das Problem. Die hat letztlich dazu geführt, dass die Zeit diese Macht der Vergänglichkeit über unser Leben gebracht hat. Und so wird es Paulus dann später auch im Römerbrief schreiben, ganz kurz und knapp, der Tod ist der Lohn der Sünde. Die Zeit hat diese grauenvolle Macht, sie ist diese grauenvolle, undurchdringbare Grenze, weil wir uns Gott gegenüber abgenabelt haben und uns eingebildet haben, wir würden ihn nicht brauchen. Also erst mit dem historischen Sündenfall kam diese Macht der Vergänglichkeit über uns, bekam die Zeit diese Macht. Und seitdem ist die Zeit für uns Sünder zu einer Bedrohung geworden, zu einer echten Bedrohung, weil sie unserem Leben eine unweigerliche, unüberwindbare Grenze setzt. Und darauf stoßen wir in der Bibel immer wieder, zum Beispiel im Psalm 103, ab Vers 14, da lesen wir das so, denn er weiß, also Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, aber wenn der Wind drüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte weiß nichts mehr von ihr. Das ist unser Problem. Und die Konsequenz daraus formuliert der Hebräerbrief, Kapitel 13. Und den Vers haben Sie wieder auf Ihrem Zettel stehen. Hebräer 13, Vers 14, da sagt Gottes Wort, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist ein Faktum und das müssen wir auch einfach zugeben. Und was die Bedrohung noch verschärft, diese Grenze ist nicht nur undurchdringbar, sondern sie ist zugleich auch unberechenbar. Nicht nur undurchdringbar, sondern unberechenbar, dass wir so plötzlich dahin müssen, sagt Psalm 90, Vers 7. Das ist eine unberechenbare Grenze. Keiner von uns kann von vornherein sagen, wie viel Zeit ihm zur Verfügung steht. Das kann keiner sagen. Als ich noch junger Vikar war, habe ich mal eine Sanduhr geschenkt bekommen. Ich war bekannt für meine etwas längeren Predigten. Und mein Mentor war bekannt für seine extrem kurzen Predigten. Den nannte man den Kurzprediger von Lauenberg. Und dann bekam der ausgerechnet mich als Vikar. Und bei einem bestimmten Anlass haben sie mir dann mal so, ich sag mal, halb humorvoll eine Sanduhr geschenkt. Die könnte ich doch ruhig mal mit auf die Kanzel nehmen, haben sie gesagt. Das war eine klare Sache, da war Sand für 8 Minuten drin. Das wäre was, ne? So, und einmal durchlaufen, haben sie noch ein schönes Gedicht dazu gemacht, also nach dem Motto, lass es einmal durchlaufen und dann drehe es nochmal um auf die andere Seite und dann nochmal durchlaufen. 8 plus 8 macht 16 Minuten und dann Amen. So, das war eine klare Sache. Ich habe mich natürlich nicht dran gehalten, aber irgendwann ist die Sanduhr dann auch wieder verloren gegangen. Aber die Sanduhr unseres Lebens, die ist nicht durchsichtig. Wir wissen nicht, wie viel Sand drin ist. Wir wissen nur, dass irgendwann mal das letzte Körnchen durchgeklickert ist. Das wissen wir. Die Zeit ist eine unerbittliche Grenze. Sie ist undurchdringbar, unberechenbar, unbezwingbar und unerbittlich. Seit letztem Sonntag hat die Nachricht vom Skiunfall Michael Schumachers für Aufsehen gesorgt. Sie haben das alle wahrscheinlich mitverfolgt. Man muss sich das mal vorstellen. Der hat mehr als 300 Formel-1-Rennen lebend überstanden. Ich glaube, 307 sind es. Und er ist jetzt 44 Jahre alt. Er wird am 3.1.45. Er ist sportlich, wie man sagt, in gutem Zustand. Und ein unbedachter Moment bei einer Skiabfahrt hat ihn innerhalb von Sekunden bedrohlich nahe an die Grenze herangeführt, die er bestimmt noch in weiter, weiter Ferne glaubte. Und wir hoffen auch, dass sie noch in weiter, weiter Ferne für ihn ist. Und dass er diese Situation nutzt, um über die weitere Zeit seines Lebens nachzudenken. Und dass es vielleicht dazu führt, dass er zu Gott findet. Aber das ist die erste Qualität der Zeit, die wir kennen müssen, um mit unserer Zeit richtig umzugehen. Die Zeit markiert eine harte Grenze. Sie ist undurchdringbar und unberechenbar, diese Grenze. Das ist die bedrohliche Nachricht. Aber, und das ist dem Gott sei Dank, das ist nicht die einzige Nachricht. Das ist nicht das Einzige, was uns die Bibel über die Zeit lehrt. Wir finden dort nämlich auch eine zweite Qualität. Zeit ist Geschöpf. Zeit ist Geschöpf. Und das ist die befreiende Nachricht. Also während der begrenzte Dichter der Zeit nahezu göttliche Macht zugesteht, also Goethes Prometheus, rückt der wirklich allmächtige Gott die Dinge wieder zurecht. Und er zeigt uns, so mächtig ist die Zeit auch wieder nicht. Das ist das Befreiende. Sie ist, wie wir Menschen, Geschöpf. Sie ist Gottes Geschöpf. Und das heißt, sie steht unter Gottes Kontrolle. Und das sehen wir schon gleich am Anfang im Schöpfungsbericht. Gott hat die Zeit geschaffen. 1. Mose Kapitel 1, da können Sie es nachlesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann schafft er die Zeit. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Gott erschafft die Zeit. Ganz am Anfang. Er steht über der Zeit. Die Zeit ist sein Geschöpf. Das ist das Zweite. Und von da an bleibt die Zeit unter Gottes souveräner Verfügung. Sie bleibt unter seiner Verfügung. Und darum ist es auffällig, wenn die Bibel von der für uns Menschen bedrohlichen Vergänglichkeit spricht, dann macht sie in der Regel zugleich deutlich, es gibt eine Zuflucht. Es gibt eine Zuflucht aus der Vergänglichkeit, denn Gott ist ewig. Und das ist so wunderbar. Also Psalm 90 hat ja ganz viel über die Vergänglichkeit gesagt. Wir haben das schon gelesen. Aber bevor Psalm 90 all diese Aussagen über die Vergänglichkeit macht, beginnt er noch mit einer ganz anderen Wahrheit, die wir unbedingt auch kennen müssen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du stehst über der Zeit. Wir sind vergänglich, aber du bist ewig. Wir sind der Zeit unterworfen, aber du stehst darüber, denn die Zeit ist dein Geschöpf. Und dann ist es immer, wenn die Bibel so deutlich von der Vergänglichkeit spricht, spricht sie auch so deutlich von Gottes Ewigkeit. Und das ist unsere Rettung. Das sehen Sie zum Beispiel auch in Psalm 103. Da hatte ich Ihnen ja vorgelesen, was die Bibel über Vergänglichkeit in Psalm 103 schreibt. Wir sind wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind drüber geht, ist sie hui weg. Aber was steht dann in Vers 17 von Psalm 103? Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, also die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Oder nehmen wir Hebräer 13. Das ist ein Vers, den Sie jetzt wieder auf Ihrem Zettel vorfinden. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, kein ewiges Zuhause in dieser Welt. Und wie geht's dann weiter? Aber die zukünftige suchen wir. Das heißt, alle irdischen Städte zerfallen früher oder später. Aber es gibt eine ewige Stadt, die niemals zerfällt. Es gibt eine Zuflucht aus der Vergänglichkeit. Es gibt eine ewige Stadt, die nicht der Zeit unterworfen ist. Und wir haben eine Chance auf Heimatrecht in dieser ewigen Stadt, weil es für uns einen Retter gibt, der ebenfalls ewig ist und der uns da hineinbringen will in diese ewige Stadt, weil er unsere Schuld uns abgenommen hat, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wenn wir jetzt an diesen Retter glauben, dann bringt er uns durch die Trümmer all unserer vergänglichen Städte in seine ewige Stadt. Das ist eine großartige Aussicht und es ist eine realistische Aussicht. Und über diesen Retter sagt deshalb Hebräer 13, wenige Verse vorher. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Man kann das etwas freier übersetzen, man kann sagen, Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Wie er gestern war, ist er auch heute und so wird er auf immer und ewig bleiben. Er ist Gottes Sohn. Er steht über der Zeit. Er ist unangefochten von aller Vergänglichkeit. Das ist Jesus. Er hat alles geschaffen, auch die Zeit. Und darum steht Jesus souverän über der Zeit. Die Zeit kann Jesus nichts mehr anhaben. Das ist so großartig. Die Zeit kann Jesus nicht mehr einschränken. Jesus ist der unangefochtene Machthaber über der Zeit. Und den endgültigen Beweis, den geschichtlichen Beweis dafür, hat Jesus erbracht, als er den Bruder der Zeit besiegte, nämlich den Tod. In seiner Auferstehung hat er den Bruder der Zeit, nämlich den Tod, endgültig und sichtbar besiegt für alle, die an ihn glauben. Und das ist die befreiende Nachricht über die Zeit, die uns die Bibel zuruft. Die Zeit ist nur Geschöpf, nicht mehr. Sie ist nicht Gott, wie Goethe manchmal zu glauben schien. Sie ist nur Geschöpf. Und damit steht auch die Zeit souverän in Gottes Hand. Und darin liegt eine unendliche Sicherheit und Geborgenheit für Gottes Kinder. Darum kann David im Psalm 31, Vers 16 getrost bekennen, meine Zeit steht in deinen Händen. Das haben wir extra als Vers über diesen Gottesdienstzettel ganz oben drüber geschrieben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Und übrigens gibt es dazu auch ein Lied in unseren grünen Liederbüchern. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir, weil du stärker bist. Und das heißt, für Gottes Kinder ist die Zeit nicht mehr die angsteinflößende, ungebändigte Supermacht, sondern für Gottes Kinder bekommt die Zeit, weil sie Gottes Geschöpf ist, eine völlig neue Qualität. Sie verliert ihren Schrecken. Als Kinder Gottes sehen wir die Zeit dann plötzlich in einem anderen Licht. Als Kinder Gottes erkennen wir die Zeit dann als Gabe und Aufgabe. Und das ist die dritte und letzte Qualität, die uns heute Abend beschäftigen soll, die uns Gottes Wort über die Zeit lehrt. Die Zeit ist Grenze. Das ist die bedrohliche Nachricht. Die Zeit ist nur Geschöpf. Das ist die befreiende Nachricht. Und schließlich, die Zeit ist Gabe und Aufgabe. Und das ist die beflügelnde Nachricht für uns. Die Zeit ist Gabe und Aufgabe. Und niemand hat diese dritte Qualität eindrücklicher beschrieben als der Apostel Paulus. Und da hat es einen kleinen Druckfehler gegeben bei dieser letzten Bibelstelle. Das haben Sie vielleicht schon gemerkt. Ich möchte Sie bitten, einfach die letzte Zeile auf Ihrem Gottesdienstzettel zu streichen. Da hat sich irgendein Druckfehler in unsere Kopiervorlage hineingeschlichen. Aber die beiden Zeilen darüber, die sind richtig. Epheser 5, Vers 15 und 16. Da sagt Paulus, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also Zeit ist Gabe und Aufgabe. Obwohl die gesamte Schöpfung vom Sündenfall gekennzeichnet ist, hat Gott die Schöpfung dennoch erhalten, sodass sie seinen Menschengeschöpfen zum Segen sein kann. Und das gilt auch für Gottes Geschöpf. Zeit. Auch Gottes Geschöpf Zeit ist Gottes Gabe, ist Gottes Geschenk an uns, seine Menschengeschöpfe. Und wie bei allen anderen Geschenken ist es auch hier, wir haben die Verantwortung, sorgsam mit diesem Geschenk umzugehen. Und daran erinnert uns Paulus in Vers 15. Also die Zeit ist Gabe und Aufgabe. An der Art und Weise, wie du dein Leben führst, sagt Paulus, soll man erkennen, dass du ein weiser Mensch bist. Das heißt, dass du den heiligen Gott und sein Urteil über dein Leben ernster nimmst als alles andere auf der Welt. Das soll man an deinem Leben erkennen. Das soll man daran erkennen, lieber Mensch, wie du mit deiner Zeit umgehst. Mit deiner von Gott dir geschenkten Zeit. Und nun fragt man natürlich, warum lässt Gott seine Kinder eigentlich noch hier auf der Erde? Warum macht er das? Er will uns doch bei sich haben und für uns wäre es doch viel besser und viel schöner, wenn wir schon bei ihm wären. Wir hätten keine Krankheiten mehr, wir hätten keinen Ärger mehr, wir hätten keine Probleme mehr. Unterm Strich wäre es für uns viel besser. Wir können uns das noch nicht so gut vorstellen. Aber realistisch gesehen wäre es das. Antwort: Warum lässt Gott uns noch hier? Weil wir hier eine Arbeit für ihn zu erledigen haben. Weil wir ihn ehren sollen mit unserem Dienst, weil wir eine Aufgabe haben. Und so steht es hier in Vers 16. Kauft die Zeit aus, sagt Gott. Kauft die Zeit aus. Nutzt sie. Wir haben hier noch eine Arbeit zu erledigen. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Der Hebräerbrief sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber wir haben hier noch eine Arbeit zu tun. Wir sind, wenn man so will, Gastarbeiter hier auf der Erde. Wir sind Gottes Gastarbeiter als Christen hier auf der Erde. Friedemann Wunderlich, der Leiter der Südosteuropa-Mission, hat dafür mal einen guten Vergleich gewählt. Er hat gesagt, das ist so, dass es wahrscheinlich auch im Himmel jedes Jahr eine Volkszählung gibt. Im Himmel jedes Jahr eine Volkszählung und wenn dann unser Name kommt, wir gehören ja schon dazu, wir gehören ja schon zum Volk Gottes, wenn wir zu Jesus gehören, dann heißt es ja, der gehört auch dazu, aber wenn unser Name dann fällt, heißt es zugleich, der ist noch unterwegs. Der ist noch unterwegs, der ist noch auf Durchreise, auf Dienstreise, der ist noch auf der Erde zugange. So heißt es von uns. Gott lässt uns noch hier. Er lässt uns noch hier, nicht damit wir die Hände in den Schoß legen. Er lässt uns noch hier, auch nicht damit in unserem Schrebergarten kein Unkraut mehr wächst. Das ist nicht so erheblich, ob es da wächst oder nicht wächst. Sondern er lässt uns hier, damit wir die Zeit auskaufen. Darum lässt Gott uns, seine Kinder, die wir an Jesus glauben, noch hier auf der Erde. Und das Neue Testament, müssen wir wissen, kennt mindestens zwei verschiedene Wörter für Zeit. Also kaufe die Zeit aus. Das normale Wort für Zeit ist Chronos. Das ist, wenn Sie so wollen, die quantitative Zeit. Also das ist die Zeit, die man messen kann in Stunden, Tagen und Jahren. Daher kommt unser Wort für Chronologie. Und dann, und das Wort verwendet Paulus hier, gibt es das andere Wort, und das heißt Kairos. Kairos, das ist die qualitative Zeit, das ist die geeignete Zeit, das ist die günstige Gelegenheit, das ist der rechte Augenblick, das ist der Zeitabschnitt, in dem die Möglichkeit, die Gelegenheit besteht, das Richtige zu tun. Und diesen Begriff verwendet Paulus hier, Kairos. Also wenn Sie mit dem ICE von Hannover nach München fahren wollen, ist der Kairos, um einzusteigen, sind die 5 Minuten, die der Zug auf dem Bahnsteig steht. Das ist der Kairos. Das ist die günstige Gelegenheit, das Richtige zu tun. Und dieses Wort verwendet Paulus hier. Kauft die Zeit aus. Holt das Beste raus. Macht das Beste aus 2014. Diene dem Herrn mit deinem Leben so gut es geht. Die Zeit ist eine große Chance für dich. Sie ist eine große Gabe. Sie ist eine große Aufgabe. Nutze das. Und das ist das Kennzeichen eines weisen Lebens, sagt Paulus. Nutze deinen Kairos. Erspähe und ergreife die Gelegenheiten, die Gott dir vor die Füße legt. Du, Christ, versteh dein ganzes Leben und deine ganze Zeit als einen großen Kairos. Verstehe es als eine große Gelegenheit, dem Herrn zu dienen. Christen sollen aktive Leute sein. Wir sollen nicht aktionistisch sein. Wir sollen nicht gehetzt sein. Wir dürfen mit Psalm 127 wissen, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Wir werden so reich beschenkt. Wir müssen uns nicht abarbeiten, um uns selbst vor Gott in ein gutes Licht zu setzen. Aber gerade weil wir getragen werden, gerade weil unser Leben so geborgen ist, gerade weil wir von Gott so reich beschenkt werden mit seiner Fürsorge und seinem Erbarmen und seiner Vergebung, gerade darum haben wir den Rücken frei, um uns mit Leidenschaft für unseren Herrn einzusetzen. Wir haben den Rücken frei, um uns mit Leidenschaft für ihn einzusetzen und ihm zu dienen, weil wir ihn lieb haben und weil wir ihm dankbar sind. Und darum sagt Paulus, kauf die Zeit aus. Nimm du deine ganze Zeit und stelle sie deinem Herrn zur Verfügung. Und pass auf, dass du deine Zeit nicht verplemperst. Und pass auf, dass du deine Zeit nicht verschwendest. Der Herr sieht deine Möglichkeiten und deine Grenzen. Er überfordert dich nicht. Er ist kein Sklaventreiber. Er beutet dich nicht aus. Er prügelt dich nicht an die Arbeit. Aber nutze das Viele, was er dir schenkt. Und diene ihm mit dem, was du bist und was du hast. Und was er dir so großzügig in die Hände legt. Wissen Sie, je älter Menschen werden, umso mehr klagen sie darüber, wie schnell ihnen die Zeit davonläuft. Ein weiser Mensch, also einer, der sein Leben bewusst mit Gott lebt, der kann auch schon in jungen Jahren den Wert der Zeit einschätzen, den Wert der Zeit achten. Meine Zeit, weiß er, ist ein großes Geschenk. Meine Zeit ist eine günstige Gelegenheit, um Gott zu dienen. Jonathan Edwards lebte im 18. Jahrhundert, war ein unheimlich aufgeweckter Mann, wurde dann später einer der besten Wissenschaftler seiner Zeit, einer der genialsten Denker. Und er hat kurz vor seinem 20. Geburtstag, er war Christ, schon folgenden Vorsatz gefasst. Den hat er einmal in seinen sogenannten Resolutions aufgeschrieben. Da sagt er, ich will nicht einen einzigen Moment verschwenden, sondern jeden einzelnen auskaufen, um den größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen. Sagt ein nicht mal 20-Jähriger. Nochmal, ich will nicht einen einzigen Moment verschwenden, sondern jeden einzelnen auskaufen, um den größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen. Und mit größtmöglichen Gewinn meint er, um Gott so gut wie möglich darin zu dienen. Jonathan Edwards wusste schon mit 20 Jahren, wie kostbar Zeit ist, die Lebenszeit, die Gott mir schenkt. Und nun ist es hochinteressant. Die griechische Mythologie hat ja für alle Lebenslagen Götter erfunden. Und so hat sie auch einen Gott der günstigen Gelegenheit erfunden, den sogenannten Kairos. Den hat sie Kairos genannt, den Gott der günstigen Gelegenheit. Und später hat dann ein Bildhauer namens Lysippus von diesem Gott Kairos eine Statue entworfen, ein hochinteressantes Götterbild. Das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo in einem Bildband oder so gesehen. Was sieht man da bei diesem Kairos? Stellen Sie sich das mal so vor. Ein Jüngling mit Flügeln an den Füßen. Und dem Jüngling fällt eine Haarlocke in die Stirn und der Hinterkopf ist fast kahl. Und auf dem Sockel findet man dazu folgende Aufschrift. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Gelegenheit. Also Kairos. Warum hast du Flügel an den Füßen? Weil ich schnell vorübergehe. Warum trägst du eine Locke an der Stirn, damit Menschen nach mir greifen können, wenn ich vorbeikomme? Warum aber bist du kahl am Hinterkopf, damit mich niemand halten kann, wenn ich vorübergegangen bin? Verstehen Sie? Das ist der Kairos. Und daher kommt unser Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopf packen. Den Kairos beim Schopf packen. Denn wenn er dir erstmal den Hinterkopf zeigt, dann hast du nichts mehr, wo du zupacken kannst. So ähnlich wie bei mir. Also dann kannst du nichts mehr halten. Pack die Gelegenheit beim Schopf. Nutze den Kairos. Nutze die Gelegenheit. Was für ein Bild. Und ich denke, jetzt verstehen wir gut, warum Paulus hier vom Kairos spricht. Er sagt, die Zeit deines Lebens, die Gott dir schenkt, ist eine große Gelegenheit, Gott zu dienen und zu seiner Ehre zu leben. Aber Mensch, wisse, diese Zeit ist begrenzt. Und nichts, was du jetzt versäumst, wirst du in der Ewigkeit nachholen können. Du kannst deine Zeit auch nicht verlängern. Und Mensch, du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch zur Verfügung stehen wird. Und selbst der reichste Mann kann sich keine Zeit für sein Geld kaufen. Das musste ich auch jetzt bei Michael Schumacher wieder denken. Immer wenn man liest, dass ein Mensch, dem eigentlich alle menschlichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, so an seine Grenzen kommt, dann denkt man immer, was hätte der gegeben, wenn er nur gesund sein dürfte? Du kannst es dir nicht kaufen und ich kann es mir auch nicht kaufen. Und darum nutze deine Zeit bewusst und lass dich nicht ablenken und lass dich nicht einschläfern und lass dich nicht einlullen von tausend Nebensächlichkeiten. Und wenn du ein Hobby hast, dann freu dich drüber, aber pass auf, dass es dir nicht mehr Zeit wegnimmt, als du vor Gott verantworten kannst. Also im Himmel wird es mal uninteressant sein, wie viel tausend Briefmarken du gesammelt hast oder wie viele Tore du beim Fußball geschossen hast oder wie viele spannende Champions League-Spiele du im Fernsehen gesehen hast. Das wird im Himmel mal nicht interessant sein, so viel Spaß es hier auch machen mag. Nutze deine Zeit. Sei sensibel für die vielen Gelegenheiten, die dir Gott gibt. Halte aufmerksam Ausschau danach, wie du dem Herrn am besten dienen kannst. Das gilt für jeden einzelnen Christen und das gilt auch für die Gemeinde als Ganze. Halte Ausschau danach, wie du dem Herrn am besten dienen kannst. Und zum Auskaufen der Zeit gehört auch, dass wir sorgsam mit den gemeinsamen Zeiten umgehen, die Jesus uns in seiner Gemeinde schenkt. Und das ist zuallererst der Gottesdienst. Der Gottesdienst ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde. Und für den Gottesdienst haben nicht nur diejenigen Verantwortung, die eine sichtbare Funktion im Gottesdienst wahrnehmen, also Organist und Liturg und das Kirchencafé-Team und das Musikteam und der Prediger und so weiter, sondern da stehen alle Gemeindeglieder vor dem Herrn in der Verantwortung. Wir alle sollen unsere Zeit und unsere Liebe und unseren Einsatz dafür wirklich bringen. Jeder ist aufgefordert, das Lob des Herrn zu singen und zu verstärken. Und wenn du nicht da bist, dann fehlst du wirklich. Du fehlst deinen Mitchristen, aber du fehlst auch Gott, der dich dabei haben will. Jeder Gläubige hat die Aufgabe, mitzubeten, mitzusingen, möglichst auch andere mitzubringen. Und Gottesdienst bedeutet immer dieses beides. Gott dient uns und wir dürfen ihm dienen. Also Gottesdienst ist nicht in erster Linie eine Veranstaltung, sondern Gottesdienst, das ist das Gemeinsame, wenn ich das so sagen darf, das ist das gemeinsame Atmen der Gemeinde. Das ist Gottesdienst, das gemeinsame Atmen der Gemeinde. Und da ist es so wichtig, dass alle Glieder des Leibes gut mit Sauerstoff versorgt werden. Und ob ich zum Gottesdienst gehe, ist für mich, der ich zur Gemeinde gehöre, nicht jeden Sonntag wieder eine Frage der Entscheidung, sondern ich darf wissen, da ist mein Platz, wenn ich zur Gemeinde Jesu gehöre. Und lasst uns so dafür beten, ihr Lieben, dass der Herr uns auch im kommenden Jahr immer mehr zusammenwachsen lässt. Dass er uns immer mehr zusammenschließt und zusammenbringt. Und dann sind wir umso besser gerüstet, auch für all die anderen Aufgaben, die Jesus noch für uns bereithält. Das ist die dritte Qualität, die Gott der Zeit gibt. Sie ist Gabe und sie ist Aufgabe. Kauf die Zeit aus, sagt Paulus. Und dann fügt er eine letzte Begründung hinzu. Die wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Schauen Sie noch ein letztes Mal hin. Er sagt, kauf den Kairos aus, kauf die Zeit aus, denn es sind böse Tage. Ja, wie denn das? Wie können denn böse Tage eine günstige Gelegenheit bieten? Man könnte auch so übersetzen. Paulus sagt, gerade weil die Tage böse sind, ist es umso nötiger, dass ihr die Zeit auskauft. Gerade weil die Tage böse sind, ist es umso nötiger, dass ihr die Zeit auskauft. Was sind schändliche Tage? Was sind böse Tage? Die Bibel sagt, das Böse tobt sich aus. Der altböse Feind, also letztlich der Teufel, hält die Menschen gefangen in der Gottlosigkeit. Und mitten in diesen bösen Tagen, mitten in diesen schweren Tagen, da schenkt Gott aber immer noch günstige Gelegenheit. Da schenkt Gott immer noch Gnadenzeit. Da schenkt Gott Gnadenzeit zur Umkehr und ermöglicht es Menschen, dass sie ihn finden, dass sie ihre Sünden loswerden, dass sie ewiges Leben bekommen und dass sie sich darüber freuen dürfen, Gott nimmt mich als sein Kind an. Das heißt, mitten in diesen bösen Tagen schenkt Gott Gnadenzeit, schenkt Gott günstige Gelegenheit zur Umkehr, an ihn zu glauben. Und für die Christen bedeutet das, Kairos zum Evangelisieren, Kairos die gute Nachricht weiterzugeben. Und daraus entsteht dann für die Nichtchristen der Kairos, sich zu bekehren und diese gute Nachricht anzunehmen und an Jesus zu glauben und ihm das eigene Leben anzuvertrauen. Halten wir also fest, liebe Gemeinde, in dem Begriff Kairos, da steckt eine große Verheißung. Gott schenkt dir Zeit. Gott schenkt dir ganz viele Gelegenheiten, ihm zu dienen. Gott meint es so gut mit dir. Aber in dem Begriff Kairos, da steckt auch zugleich eine Warnung. Denn dieser Kairos, diese Gelegenheit, die geht irgendwann einmal vorbei. Und niemand weiß, wie viel Zeit ihm bleibt. Martin Luther sprach einmal vom Platzregen. Er hat gesagt, wenn der Platzregen kommt, da muss man die Eimer aufstellen, damit man jetzt das Wasser einsammelt. Und irgendwann ist der Platzregen vorbei und dann ist es zu spät, einmal aufzustellen. Kaufet die Zeit aus. Das heißt, wir sollen leben, als wäre es der letzte Tag. Jeden Tag leben, als wäre es der letzte Tag. Damit wir bereit sind, wenn der Herr uns einmal aus diesem Leben abruft. Ich musste an einen Studienfreund und wirklich lieben Bruder im Glauben an Jesus Christus denken, der, als er junger Vikar war, nach Brasilien ging. Für eine Zeit, um dort eine Missionsarbeit zu unterstützen. Und dieser Joachim, der diente Jesus dort mit brennendem Herzen. Und nach wenigen Monaten wurde er heimgerufen. Kam er ums Leben bei einem Autounfall dort in Brasilien und wurde er von Gott abgerufen, mitten aus der Arbeit heraus. Ganz früh. Und wir waren fassungslos. Ich sehe noch den Tag heute vor mir, als meine Frau mir übers Telefon gesagt hat, was passiert war. Und wir alle haben Gottes Wege natürlich nicht verstanden und Gottes Personalplanung an diesem Punkt erst recht nicht. Aber uns, die wir den Achim kannten, war auch klar, sein Leben war erfüllt. Sein Leben war erfüllt. Es war Gottes Wille für ihn. Und er hatte seine Zeit genutzt, um dem Herrn wirklich mit Freude und Hingabe und Liebe und Einsatz zu dienen. Und daran haben wir erneut gesehen, ihr Lieben, was uns zur Verfügung steht, ist immer nur der heutige Tag. Nicht mehr. Was uns zur Verfügung steht, ist immer nur heute. Und deswegen sagt der Hebräerbrief einmal, heute, wenn ihr seine Stimme, also Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Und der Apostel Paulus hat das auch einmal gesagt, in 2. Korinther 6, Vers 2, da hat er gesagt, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn Gott dich ruft, dann folge ihm jetzt. Wenn Gott dich ruft, dann antworte ihm jetzt. Er hat dich lieb. Er will dich retten. Er will aus deinem Leben, egal wie alt oder wie jung du bist, etwas Großartiges machen. Er will dich in deiner ganzen Zerbrechlichkeit und auch mit deinen ganzen Sorgen und deiner ganzen Ratlosigkeit, er will dich sicher und gut führen. Auch durch dieses neue Jahr, das für dich vielleicht noch im Dunkeln liegt. Aber er überblickt es schon längst und er will dein ganzes Leben in seine starken Hände nehmen und dir einen festen Grund für dein ganzes weiteres Leben schenken. So lasst uns in dieser Weise dankbar und zuversichtlich in das neue Jahr hineingehen. Obwohl wir wissen, auch unsere Erdenzeit ist begrenzt. Ja, das war die bedrohliche Nachricht. Aber es gibt auch die befreiende Nachricht und die ist viel stärker. Unser Herr ist viel stärker als die Zeit. Die Zeit ist sein Geschöpf. Wir sind nicht der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Jesus uns in seine Ewigkeit hineinziehen will. Und dann können wir die neue Zeit 2014 wirklich dankbar und erwartungsvoll aus Jesu Händen annehmen. Als seine Gabe und seine Aufgabe. Los geht's, zu seiner Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.